Hi, herzlich willkommen zur zweiten Episode von Pasta, auch diesmal ohne Tomatensauce, dem Podcast des AStA der Uni Mainz.
Genau, und wir sind vom Ökologiereferat. Das ist jetzt die erste Folge von uns Ökos. Und der Julian sitzt mir gegenüber.
Und mir gegenüber sitzt die Liva.
Wir haben heute mit Tobi Roßwoog gesprochen. Tobi Roßwoog ist freier Dozent, Aktivist, Autor und setzt sich für einen sozial-ökologischen Wandel ein.
Und lass uns mal mit dem Interview beginnen, oder?
Let's go!
Moin Moin, mir geht's ganz wunderbar. Danke für die Einladung.
Danke, dass du Zeit hast. Stell dich noch mal kurz vor.
Ja, ich heiße Tobi, das wurde ja gerade schon gesagt. Tobi Roßwoog ganz offiziell und bin so als freier Dozent, Initiator verschiedener Kollektive und Initiativen. Manchmal schreibe ich ein bisschen autorinnenmäßig sozusagen und vor allem aktivistisch in verschiedensten Kontexten der so Klimagerechtigkeitsbewegung. Mache da an verschiedenen Stellen den Versuch, eine emanzipatorische Bewegung und Gesellschaft zu gestalten.
Und du bist jetzt auch bekannter geworden, weil du ein Buch geschrieben hast. Vielleicht kannst du auch noch kurz da was dazu sagen.
Genau, das ist so neben Schnacken und Schabernack auch noch ein bisschen Schreiben, genau. Schreibend unter anderem eben After Work, radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit. Das ist ein Buch auf Einladung des Ökom Verlags, das ist so der größte Nachhaltigkeitsverlag mit Sitz in München, so für den deutschsprachigen Raum, der mich im, ich glaube, es war November 2017 angefragt hat: Hey Tobi, hast du nicht Bock, mit uns ein Buch zu schreiben? Und da ich nach Vorträgen, weil ich halt viele auch Vorträge gebe, so rund 150 im Jahr an Universitäten, Kongressen, Konferenzen, irgendwo an Schulen, manchmal irgendwie auch in der freien Wirtschaft, letztes Jahr VW und so, auch immer wieder gefragt werde von denen, die dann dazuhören: Hey Tobi, hast du nicht auch was geschrieben? Kann ich da nicht noch ein bisschen vertieft was lesen? Dann musste ich das bisher immer mit Nein beantworten, aber 2018 ist dann im Herbst eben das Buch erschienen und habe dementsprechend dem Ökom Verlag gesagt: Ja, kann ich mir vorstellen zu machen. So ist es dann dazu gekommen irgendwie, und das Buch handelt vor allem primär von der Idee, eben das Konstrukt Arbeit ein bisschen anders mal zu denken und sich anders zu organisieren. Also im ersten halben Teil ist es vor allem eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen unseres Arbeitsfetisch, der so unglaublich internalisiert ist. Und zum zweiten dann die Perspektive, der Versuch, das Utopische vielleicht, wie wir eben auch anders mit dem Konstrukt umgehen können. Das ist so ungefähr das. Gleichzeitig ist mir natürlich bewusst, dass es jetzt an Arbeit anknüpft, irgendwie was ziemlich alltäglich ist und dementsprechend eine gute Möglichkeit, im Alltagsverstand der Menschen irgendwie anzuknüpfen. Und gleichzeitig ist vor allem noch zwei weitere gut bürgerliche Konstrukte versucht zu dekonstruieren, und zwar neben Arbeit eben auch noch Geld und Eigentum. Und das mit diesem Afterwork irgendwie gelingen durfte ein bisschen. Was mir wichtig ist, vielleicht nur kurz vorweg, ist, dass wenn Menschen Bock haben, das jetzt, die hier zuhören, sich anzuschauen, anzulesen, müssen das nicht unbedingt in einem Buchhandel ihres Vertrauens kaufen, sondern können das mit größter Freude auch einfach online als PDF downloaden. Das ist also natürlich im Commons-Sinne sozusagen die Idee, alles allen verfügbar zu machen drin. Und wenn es Menschen dann doch zufälligerweise kaufen sollten, dann kriege ich keinen Cent dafür. Das war mir auch wichtig, sonst ist es ein bisschen widersprüchlich und nicht mehr ganz so authentisch.
Guter Tipp auf jeden Fall für unsere Hörer und Hörerinnen. Vielleicht bevor wir noch weiter zu deinen Ausführungen deines jetzigen Lebensstils und deiner Vision irgendwie kommen, vielleicht hast du Lust, unseren Hörern und Hörerinnen noch mal ein bisschen von deinem Lebensanfang quasi zu erzählen, also wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist und was dich irgendwie geprägt hat auch.
Ja. Unbedingt. Ich glaube, auf der Biografie-Ebene, also auf den Etappen des irgendwie Älterwerdens, gibt es ganz viele verschiedene Impulse, die Menschen so bekommen, um dann irgendwie zu entscheiden: Ah, gehe ich jetzt irgendwie weiter links oder irgendwie nochmal einen anderen Weg oder mal gucken, ne, wo es so lang geht, oder einfach geradeaus, so wie es mir da vorgezeichnet ist. Deswegen vielleicht nur so zwei, drei einfach als kleine Grundlage. Ganz gerne wird dann immer wieder so auch der Punkt aufgeworfen: Nach der Schule war dann so die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Da ich in einem, ja, durchaus eher ruhigen Dörfchen aufgewachsen bin und da eben auch mein Abitur machte, war dann so die Frage: Und jetzt? Und ich dann die Frage für mich entschied mit erstmal ein Jahr Freiheit und mal gucken, was sozusagen kommen mag. Und habe dann ein selbstorganisiertes, freiwilliges, freies Jahr gemacht, also ein FFJ. Also das kennen ja viele, so ein FSJ oder FEJ oder BFD. Und ich dachte, naja, ist ja ganz spaßig eigentlich, so einen FFJ selber zu organisieren. Habe dann bei verschiedensten NGOs mich organisiert und engagiert, so ATTAC, Greenpeace, Tafel, verschiedensten anderen eben. Habe da ganz viele Erfahrungen sammeln dürfen und dann gesagt: Okay, warum denn nicht jetzt irgendwie auch eine eigene NGO gründen, an den Erfahrungen, die ich machen durfte und die Kritik, die ich auch an den Etablierten sozusagen hatte, versuchen so zusammenzufügen. Genau. Dann tatsächlich kam auch dieses Jahr irgendwie immer mehr dem Ende entgegen und meine Eltern meinten: Ja, Tobi, jetzt du hast ja ein Abitur, jetzt hast du das Jahr Freiheit gehabt, jetzt musst du aber unbedingt doch mal weitermachen und studieren. Und tatsächlich habe ich mich auch durchgerungen, dann dem irgendwie, ja, leider doch nicht ergeben und gedacht, okay, dann studiere ich halt. Hat dann offiziell in Hannover so einen Doppelbachelor angefangen, aber nach 3 Semestern glücklicherweise gesagt, nee, das passt zu mir nicht und ist erfolgreich abgebrochen. Damals auch all mein Geld verschenkt und gesagt, ich gehe einfach im Vertrauen raus, dass alles, was ich brauchen werde, da sein wird, was ich eben zum Überleben brauche und teile einfach alles, was ich so kann an Fähigkeiten, an wie auch immer noch, trage ich einfach bei, gemeinwohlig zu einer Gesellschaft, wie ich sie mir vielleicht eher vorstelle, als wie sie heute funktioniert, in einer kapitalistischen Logik immer auf Konkurrenz basierend, sich gegenseitig durchsetzen müssen und so weiter und so fort. Genau, das war so ein Impuls oder anderthalb vielleicht mittlerweile schon, vielleicht sogar ein bisschen persönlicher, der 2,5., 3. Impuls sozusagen und dann gerne auch weitere Fragen an der Stelle zur Vertiefung, war, als ich mit im Grunde meinem Geburtstag, also dem meinem auf die Welt kommen im Grunde, ein großes Geschenk noch hatte, und zwar einen kiloschweren Tumor am Steißbein. Und die Ärztin haben damals gesagt, naja, dieser Junge wird niemals laufen lernen können. Jetzt bin ich zwar nicht irgendwie spitzensportlerisch unterwegs, aber ich darf wenigstens von A nach B mich mobil, mal mit mehr, mal mit weniger Schmerzen, mal mehr, mal weniger humpelnd fortbewegen. Und das war so der erste Impuls in meinem Leben doch wirklich, dass wir im Grunde das Unmögliche möglich machen können, wenn wir es denn ausprobieren und vor allem keinen Autoritäten einfach Glauben schenken sollen, ob jetzt in weißen Kitteln oder wie auch immer. Und das war so ein Impuls, der tatsächlich auch rückblickend nochmal für mich sehr viel an Optimismus, an Hoffnung, an wie auch immer gegeben hat. Das ist natürlich keine Garantie, dass immer alles klappt. Das wäre Quatsch. Aber es ist die Möglichkeit, wenigstens anzufangen, es ausprobieren und zu schauen, okay, vielleicht klappt es ja sogar wirklich. Und war für mich so der Punkt, wir sollten das Utopische doch mehr und mehr kultivieren und ausprobieren, experimentieren damit.
Sehr, sehr spannend. Also bei dir ist dann ja schon so, dass du eigentlich schon sehr, sehr lange und auch schon seit der Kindheit eigentlich schon so ein bisschen so diese Überzeugung hast und nicht jetzt so der ehemalige Investmentbanker, der dann irgendwie mit 26 Jahren irgendwie schon seine 4. Million hatte, aber dann Burnout hatte und dann total ausgestiegen ist, sondern man kann ja schon sagen, das ist eigentlich schon so dein ganzes Leben begleitet sich das Thema, oder?
Ja, rückblickend könnte das so einfach gelesen werden. Tatsächlich war ich zwar nicht investmentbankerisch unterwegs und gleichzeitig hatte ich auch eine durchaus sehr kapitalistische Phase, so von 12 bis 17 Jahren würde ich sie vor allem hochphasig bezeichnen können, weil auch meine Eltern natürlich gesagt haben, ja, verdien doch neben dem Taschengeld noch was dazu und du bist ja so ein Schlaufuchs und so weiter und so fort. Und ich habe mir ziemlich viele Gedanken gemacht dann, ah ja, wie mache ich das denn? Und nur eine Anekdote vielleicht rauszuzeigen, um zu zeigen auch, dass auch ich ein Kind des Kapitalismus bin und nicht immer schon so irgendwie öko-anarchistisch unterwegs oder wie auch immer Mensch das dann klassifizieren möchte, war mit 12 Jahren. Als ich in der 6. Klasse, muss es gewesen sein, dann bei der Computer AG mit dabei war, die Website der Schule zu programmieren. Und dann haben wir einen Wettbewerb gewonnen. Und als Preisgeld gab es das Computerprogramm Microsoft Frontpage 2002. Das war so damals das High-End-Elite-Programm zur Erstellung von Webseiten. Und ich hatte das damals illegalerweise eh schon zu Hause und wusste also nicht, was ich damit anfangen sollte mit diesem Programm. Und habe dann bei eBay geguckt, so wie viel das denn so vertickt wird. Und habe dann gesehen, so ja, 100 Euro, so geht das ungefähr weg. Und habe dann natürlich mir einen Companiero gesucht, der mich 5% Provision versprach, weil ich selber noch nicht alt genug war, um bei eBay zu verticken. Und habe dann im Grunde noch einer Woche 95 Euro Gewinn gehabt. Und bis dahin hätte Mensch jetzt sagen können, okay, nette Geschichte, ist alles fein und so. Aber es geht halt noch weiter. Und es wird immer verwerflicher, weil ich ja nicht alleine in dieser AG war, sondern Sascha, Patrick, Miriam und wie sie alle geheißen haben, waren auch dabei und haben jeweils eines dieser Programme geschenkt bekommen, die ja so rund um 100 Euro bei eBay weggingen. Also nahm ich meine 95 Euro und reinvestierte, ging zu Sascha, Patrick, Miriam und meinte, was macht ihr denn mit dem Programm? Braucht ihr das überhaupt? Und alle verneinten und ich sagte, ich mache euch ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt, 10 Euro. Biete ich euch dafür. Die willigten natürlich ein und nach einer weiteren Woche hatte ich 500 Euro Gewinn auf einmal. Also ziemlich arschige Nummer, würde ich eigentlich im Nachhinein sagen. Und gleichzeitig, genau, ist ja clever und so und wie auch immer Mensch das dann nennen könnte, unternehmerischer Geist oder wie auch immer. Ich finde es eigentlich ziemlich ekelhaft. Und tatsächlich, was wir jetzt so im Freundinnen ziehen wir nicht ab, so, das machen wir nicht. Da merken wir so eine moralische Furcht. Das ist doch eigentlich nicht so nett, so SchülerInnen, MitschülerInnen, nee. Aber im globalen Wettbewerb, gar kein Problem. Wenn die näheren 7.500 Kilometer östlich von uns sozusagen ausgebeutet wird, kein Problem. Das Kind im Kongo, Koltanschiffen, 7.500 Kilometer südlich von uns, auch kein Problem. Also das ist schon spannend sozusagen, auch da immer wieder zu gucken, ey krass, wo gibt es eigentlich da auch Parallelen? Und vor allem auch zu merken, wie im ganzen Stil, strukturell, wir in unglaublicher Konkurrenz uns gegenseitig die ganze Zeit durchsetzen, die ganze Zeit im Grunde uns ausbeuten gegenseitig.
Eine gute Parallele sieht man ja so ein bisschen zu Steuerschlupflöchern, wo man ja dann auch immer so abgefeiert, die Leute auch ein bisschen so in gewissen Sehen abgefeiert werden, wenn sie so clever sind, Steuervermeidung oder so ein Kram, weil Das ja eigentlich prinzipiell auch moralisch total verwerflich ist, zu sagen, ja, man, also das ist ja, wird immer so als clever abgestempelt. Das passt ja so auch ein bisschen dazu. So, und wie lebst du jetzt momentan? Also du sagst ja schon, eigentlich hast du ja, du verdienst ja eigentlich nicht Geld. Aber trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, wo man eigentlich schon noch Geld für Sachen braucht. Also wie schaffst du das sozusagen, so zu leben, wie du möchtest?
Ja, im Grunde ist es so tatsächlich, dass ich tatsächlich, dass du vollkommen recht, nicht sagen würde, ich verdiene etwas. Das würde ich auch rein philosophisch schon nicht sagen, weil was ist das schon? Ich verdiene etwas, ich leiste etwas und dann bekomme ich dafür was und das habe ich dann verdient oder was? Ich würde sagen, das ist schon der erste aus meiner Perspektive Denkfehler. Ein großes Problem, dass wir meinen irgendwie zu sagen, boah, da habe ich jetzt was Gutes geleistet und da kann ich jetzt irgendwie davon sprechen, dass ich das doch verdient habe und so. Ich würde sagen, ey, du hast einfach nur scheiß viel Glück gehabt, dass du privilegiert in eine Struktur hineingeboren wurdest, die dir eben den Vorteil gibt, dass du dich im Konkurrenzwettbewerb durchsetzen kannst. Auch ich tatsächlich, die ich locker das könnte und Karriere, wenn ich sie nicht bewusst verweigern würde, gar kein Problem damit hätte, sozusagen das eben zu organisieren und weiterzumachen, immer weiter, schneller, höher, besser. Habe aber bewusst gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Und dementsprechend sich deutlich zu machen, ich habe Zugang zu Geld durch unter anderem eben die Bildungsaktivitäten, ein großer Teil auf jeden Fall. Ich sage, das Ganze mache ich unter dem Motto, Bildung darf keine Ware sein. Wenn du aber Knatze hast, hau rein. Also wenn es Geld gibt, nehme ich es an, wenn nicht, dann nicht. Das ist egal. Und so kommen dann zwischen 0 und 3.000 Euro pro Event zustande. Viel häufiger 0 Euro als bisher einmal 3.000 Euro von so einem größeren IT-Konzern. Das sich also deutlich zu machen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass ich nicht sagen würde, ich verdiene das und ich habe zufälligerweise Zugang dazu und würde auch nicht sagen, dass es mein Geld ist, sondern lebe in einer gemeinsamen Ökonomie, in der im Grunde wir uns ein Konto teilen und das Geld geht rauf, was rauf geht und geht runter, was runter geht. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Da ist dann nicht sozusagen, ich habe jetzt irgendwie viel Geld reingegeben, deswegen kann ich viel Geld rausnehmen, sondern nö, also nimm halt das raus, was du brauchst und gib halt das rein, was du kannst. Und das ist so ein bisschen nach dem Motto, mein Geld, dein Geld, das sind doch bürgerliche Kategorien, um mit dem Känguru zu sprechen.
Hört sich gut an, aber glaubst du, dass das funktionieren kann in unserer Gesellschaft jetzt? Also gibt es nicht Berufe, die auch bezahlt werden müssen, damit die eben gemacht werden, diese Berufe, eine bestimmte Infrastruktur bereitstellen und Berufe wie den Müll von anderen Leuten irgendwie wegkehren etc.?
Da kommst du zu einem ganz spannenden Punkt, so die Frage, ja, wer macht denn dann noch die angeblich so stigmatisierte, in Anführungsstreichen bitte nur verstanden, Drecksarbeit sozusagen? Und müssen wir nicht Menschen extrinsisch motiviert durch Geld dazu zwingen, dass sie das für uns tun, weil wir selber keinen Bock darauf haben? Und da kommen ja schon ganz viele Fragen hoch eigentlich, ne? Also zum Beispiel, ja genau, also ich habe selber gar keinen Bock darauf, aber ja, andere, die dafür mehr oder weniger gezwungen werden durch den ökonomischen Druck, weil sie arbeiten gehen müssen, um Geld zu bekommen, um das Eigentum anderer zu bezahlen, in beispielsweise Form von Miete über einem Dach über dem Kopf zu haben, wie absurd. Ja? In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, in der eigentlich 2 Millionen Wohnungen leer stehen, bei 330.000 Menschen ohne Obdach, trotzdem es Kältetote gibt, auch in Deutschland. In dieser Kälteperiode nicht, weil sie nicht so ganz drastisch glücklicherweise war, aber in der letzten schon. In Hamburg, mittendrin, eines der reichsten Städte Deutschlands, sind Menschen erfroren. Wie kann das sein? Und wenn wir uns das global anschauen, wird das Ganze noch drastischer, quantitativ besprochen. Qualitativ ist jeder Tod, der aufgrund von Mangel als Konstrukt innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, wo wir in unglaublicher Fülle leben, immer grausam. Das sich deutlich zu machen, ist wichtig, um nur auch das mal politisch nochmal reinzuordnen und einzusetzen. Kurz und knapp, kann Mensch sich das vorstellen? Ich würde sagen, ich stelle mir natürlich auch eine Gesellschaft vor, die tatsächlich geldfrei funktioniert. Jenseits von Arbeit, Eigentum und Geld. Das sind so die Ideen und vor allem dann jenseits von Tauschlogik, weil das alles das umfasst nämlich. Tauschlogik als das Prinzip, was wir von Kindesbein auf lernen, ich gebe etwas, also muss ich etwas nehmen und andersherum, ich nehme etwas, also muss ich etwas geben. Das Prinzip von Leistung und Gegenleistung ist so inhärent jeglicher sozialer Interaktion, ob wir jetzt in irgendwelchen unsichtbaren Konten bilanzieren, ich habe der Person so geholfen, dann muss sie mir helfen, oder ich habe irgendwie dann eben das Eis gekauft, also muss ich der Person jetzt logischerweise an der Kasse das Geld entgegengeben. Das ist so internalisiert in uns. Das aber mal in Frage zu stellen, finde ich einen ganz entspannenden und wichtigen Punkt.
Kurze Frage zwischendurch, es bringt ja auch viele Vorteile, also es hat sich ja nicht umsonst so entwickelt, wie es jetzt ist, weil sie das jetzt im größeren Kontext, dass die Globalisierung uns viele Vorteile auch bringt und viele Bequemlichkeiten, die wir nicht hätten, wenn wir auf nationaler Ebene nur unsere eigenen Sachen anbauen würden. Genau.
Ja, da hast du gerade ganz viele wunderbare, spannende Punkte angesprochen, die eigentlich dazukommen noch, bevor ich mit der letzten fertig war. Aber ich versuche da mal kurz drauf einzugehen und mal gucken, wo wir irgendwie am Ende entlang uns hangeln und die ZuhörerInnen uns hoffentlich mehr oder weniger folgen können. Den Punkt, den du jetzt aufmachst zum Beispiel, sind schon viele Punkte drin. Unter anderem sprichst du zu Recht den Punkt mit Bequemlichkeiten an. Also wir leisten uns aktuell einige Bequemlichkeiten. Ja, die leisten wir uns definitiv. Und ich würde auch sagen, ja, ist doch ganz nett eigentlich, um die Welt zu jetten sozusagen innerhalb von kurzer Zeit. Ökonomisch super günstig insgesamt sogar. Ja, geil. Ja, aber auf wessen Kosten passiert das? Und das ist der wichtige Punkt. Wir leben in einer imperialen Lebensweise aktuell systematisch auf Kosten anderer. Eine ganz kleine Menge an diesem Wir, die sich dieses Bequem überhaupt leisten können, tut das eben auf Kosten anderer. Und da würde ich sagen, hey, das ist nicht solidarisch. Das ist alles andere als solidarisch. Das ist richtig arschig, das ist richtig fies. Und da müssen wir einfach lernen, hey, diese Bequemlichkeiten, so schön sie auch sind, diese Annehmlichkeiten der kapitalistischen Gesellschaft, können wir auf Dauer und sollten wir auch jetzt im Grunde nicht irgendwie erlauben. Und als irgendwie sinnvoll, als, ja, so sollten wir uns organisieren und darauf sollte Gesellschaft fußen. Das sich einfach deutlich zu machen, finde ich ganz wichtig. Den Punkt also zu gucken, auch wenn wir die Suffizienzfrage stellen, also die nach der Bequemlichkeit, nach dem, was brauche ich eigentlich wirklich? Ja, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Ist das wirklich der Flug von A nach B sozusagen innerhalb kurzer Zeit, weil ich strukturell in dem Zwang bin, nämlich, dass ich nur 2 Wochen Urlaub habe, da muss ich schnell um die halbe Jet düsen, das kann ich nämlich nicht beispielsweise mit dem Segelboot, mal zu Fuß, mit dem Fahrrad oder wie auch immer, sondern das muss ich schnell machen, ja? Also da sind wir natürlich auch in systemischen Zwängen sozusagen gefangen und da müssten wir alles ändern. Das ist ja der wichtige Punkt an der Stelle. Deswegen sage ich, grundfesten, gutbürgerliche Gesellschaft in Frage stellen, radikal und versuchen, anders zu organisieren. Arbeit, Eigentum und Geld. Da komme ich immer wieder zum Gleichen. Kurz und knapp komme ich jetzt nochmal kurz auf die Müllsache zu und dann mal gucken, ob wir den Faden irgendwo anders noch hinfinden. Finde es auf jeden Fall super spannend. Ich versuche es mal an einer Anekdote festzumachen, um das nochmal deutlicher herauszustellen. Letztes Jahr eben bei VW eingeladen, war es so, dass spannenderweise nach einer Dreiviertelstunde im Grunde Monolog oder Dialog, kleines Gespräch mit der Moderation unter dem Thema keine Utopie und das K war so eingeklammert, um deutlich zu machen, es könnte vielleicht eine Utopie sein, vielleicht aber auch keine eben, ein Leben jenseits von Arbeit und Geld. Und nach einer Dreiviertelstunde waren wir fertig und dann wurde die große Runde eröffnet. Es war mitten in Wolfsburg, Auto-Uni, 400 Leute des gehobenen und mittleren Managements saßen im Saal und durften mir dann Fragen stellen oder Kritik äußern. Und ich dachte, naja, jetzt werden die irgendwelche Kritik da äußern. Spannend war aber, dass die erste Person, die sich meldet, schon meinte, boah, Tobi, danke dir herzlich, ey, du hast total recht. Und übrigens, du hast das Phänomen von Bullshit-Jobs angesprochen. Sind im Buch übrigens auch ein bisschen genauer erläutert. So Bullshit-Jobs, wo Menschen selber von sich sagen, ey, das ist ja voll sinnentleert, was ich hier mache. Und übrigens, jetzt sage ich dir mal was, meinte er dann, ich mache das hier auch. Und zwar schon seit 25 Jahren. Und ich dachte, bam, danke dir herzlich, dass du das sagst und dass du so ein Vertrauen hast und zwischen den anderen, allen, deinen Kolleginnen im Grunde, das so offen aussprichst. Dann kam tatsächlich eine Reihe weiterer, sehr spannender, positiver, auch so offener Fragen. Und dann eine Person, die einzige am Abend, die angeblich kritisch war, war dann, ja, aber Tobi, also jetzt mal ganz ehrlich, wer macht denn dann noch die Drecksarbeit? Also so kochen und putzen. Und dann meine ich, ja, herzlichen Dank. Genau das ist das Problem unserer Gesellschaft. Du hast es benannt. Das Kernproblem unserer Gesellschaft ist nämlich, dass wir im Grunde das, was wirklich wesentlich ist, also die sogenannten Care-Tätigkeiten, alles, was um Pflegen und Sorgen, sich umeinander kümmern geht, so marginalisieren, so unwertgeschätzt, einfach sagen, auch Pech gehabt. Die Corona-Krise zeigt uns gerade, dass Pflege doch irgendwie systemrelevant und wichtig ist, ja? Und dass wir da hätten vielleicht die letzten Jahre gesundheitspolitisch nicht ganz so viel Scheiße bauen sollen, damit es einfacher gewesen wäre und so weiter und so fort. Ja, das muss ich jetzt nicht alles, wissen wir aktuell, hochaktuell politisch. Das zeigt uns Corona auch glücklicherweise. Was sind Bullshit-Jobs und was sind definitiv keine Bullshit-Jobs? Ja? Und Pflege gehört definitiv nicht zu Bullshit-Jobs. Das ist etwas Essentielles, was die Gesellschaft zusammenhält, was sie überhaupt erst trägt. In unserer aktuellen verqueren Gesellschaft und Wirtschaftsweise ist es allerdings so, dass wir uns vorstellen können, dass die meiste Lohnarbeit eigentlich hinfällig ist. Und das, worum es wirklich wichtig geht, meistens im Privaten stattfindet. Und klar, jetzt komme ich trotzdem nochmal auf das ganz konkrete Beispiel der Müllabfuhr zu sprechen. Zum einen ist die Sache, dass ich natürlich in einer Gesellschaft leben möchte, in der Menschen intrinsisch motiviert, also selbstbestimmt in den meisten Fällen, insofern, als dass sie sagen nicht, ja, ich stehe morgens jetzt auf und na, was mache ich denn heute so, oh, ich bleibe nochmal ein bisschen liegen, sondern wir natürlich uns organisieren. Ich sage zwar Arbeit, nein, danke in dem Buch, aber faul sein, keine Lust. Nicht, dass ich Faulheit und Müßiggang nicht toll und wichtig finde als eine Qualität, übrigens auch die ökologisch wichtigste und sinnvollste Daseinsform, mal einfach zu chillen sozusagen. Gleichzeitig aber, und das ist jetzt der weitere Gedanke eben, sich deutlich machen, dass es darum geht, dass Menschen schon sich nach Lust und Bedürfnissen oder vielmehr nach Lust und Notwendigkeit organisieren. Also nachts um 2:30, wenn das Kind schreit, dann habe ich nur in 95% der Fälle vielleicht sofort Bock aufzustehen und zu sagen, ja klar, kümmere ich mich um dich. In 5% denke ich, boah, ich möchte einfach mal weiter schlafen. Und trotzdem stehe ich auf, weil ich weiß, wofür es gut ist. Weil ich ein konkretes Bedürfnis da habe. Und nicht für einen anonymen Markt irgendein Produkt oder Dienstleistung voranbringe. Das ist der entscheidende Unterschied. Und beim Thema Müll, ja, da werden wir relativ schnell merken, oh, das ist ziemlich wichtig. Und wenn sich nicht zufälligerweise eine genau richtige Menge an Menschen findet, die sagt, oh ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Müll einzusammeln und verschiedene andere damit zusammenhängende Aufgaben zu übernehmen, na, dann gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, noch Gesellschaft zu organisieren. Über ein Rotationsverfahren, dass nicht alle Menschen ihr Leben lang das dann machen, 40, 50 Jahre, sondern halt abgewechselt wird. Oder. Da könnten wir auch kreativer werden, ja? Das ist das Wichtige. Heute haben wir vielleicht, und das gebe ich zu, das werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch erfahren, nicht auf jede Frage eine perfekte Antwort, die allgemeingültig für alle als Blaupause sofort genutzt werden kann. Gleichzeitig, und das ist das Wichtige, heißt es nicht, dass es dann nicht anders möglich ist. Es ist nur eben gerade nicht denkbar aus unserem sehr begrenzten Horizont. Ich könnte noch viel weiter schnacken.
Also eine spannende Frage. Also ich finde, das hört sich alles so ein bisschen so gut an. Also weißt du, so eine starke Traumwelt. Aber was ich mir gerade so überlegt habe, wenn du meinst, dass es absolut kein Geld mehr geben sollte, dann, also in meiner Vorstellung wäre es dann eigentlich so, dass wir einfach sehr regional organisiert sind. Also sozusagen in Art, ja, so ein bisschen in eher Dörfer oder so, also eine sehr kleine Konzentration, weil sonst ist es ja anders gar nicht zu organisieren. Also Staaten wird es dann in der Art gar nicht geben. Also liege ich da richtig oder?
Naja, also mir ist wichtig, und das ist wirklich ganz entscheidend, dass es nicht falsch verstanden wird, so nach dem Motto, ja, wir müssen irgendwie regionalisiert, lokal, nur noch zusammen irgendwie. Das hat dann ganz viele andere komische Gedanken, die auch gerne von rechts dann genutzt werden, um beispielsweise in die Postwachstumsökonomie einzudringen und zu sagen, ach ja, ihr redet von Lokalisierung und Regionalisierung, das wollen wir aber auch, ja. Also natürlich nicht, das ist natürlich nicht die Idee, deswegen eher das schöne Wort auch, zwischen global und lokal, glokal zu denken sozusagen und auch zu handeln. Das heißt, Strukturen durchaus, so klein wie möglich, auch gerade wenn es darum geht, sich zu organisieren zu meinen und dann als Rätestrukturen zu gucken, wie können wir uns dann in größeren Geflechten sozusagen weiter organisieren. Das ist zum Beispiel die Idee. Du hast gerade gesagt, naja, Staaten, kann es das überhaupt geben? Ich würde sagen, nicht kann es das überhaupt geben, sondern sind die überhaupt sinnvoll? Also wenn du, hast du ja auch vorhin gesprochen von Nationalstaaten. Ich glaube, mit Nationalstaaten geht immer ein großes Problem von Nationalegoismen einher und mit ganz vielen verschiedenen anderen Grenzen und so weiter und so fort, wo ich sage, hey, wollen wir das überhaupt in einer befreiten Gesellschaft? Ist das überhaupt etwas wirklich Emanzipatorisches? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Und dementsprechend brauchen wir da ganz andere Organisationsstrukturen. Und gleichzeitig wird das nicht heißen, auch wenn ich sage, ja, es wird ein sehr genügsames Leben werden, was nicht bedeutet, aber dass irgendwie alles allen genommen wird und alle wieder alles selber machen müssen und keine Ahnung was. Es heißt trotzdem, dass wir es schaffen werden, definitiv gewisse Strukturen aufrechtzuerhalten, logischerweise, die auch natürlich über Ozeane hinweg letztendlich, wenn wir an Kaffee denken, wenn wir an Bananen denken, wenn wir an was auch immer noch für im Grunde Konsum denken, also Konsumgüter denken, die Menschen so gerne konsumieren, ob das in der unglaublich in Fülle ist, so wie wir heute das ja auch feststellen, dass ein Drittel der Bananen im Grunde durchschnittlich dann hier im Container landet sozusagen, nachdem sie erst von Kinderhand unter Pestiziden angepflanzt und so weiter und so fort, um dann hier im Müll zu landen, natürlich nicht, definitiv. Und gleichzeitig zu gucken, genau, was brauchen wir und wie können wir das organisieren, definitiv anders organisiert wird.
Aber jetzt gut, bei diesem Beispiel jetzt mit zum Beispiel Kaffee oder Bananen, da fallen mir jetzt gerade so zwei Dinge ein, wenn es sozusagen kein Geld mehr geben würde, wer pflückt dann erstens sozusagen noch die Bananen? Also ich meine, das wäre ja schon eine große Anwalt, das wäre dann nicht einer, der dann so sagt, ich pflück jetzt für den Tobi in Deutschland seine 4 Bananen. Und die andere Frage, die ich mir so jetzt ein bisschen gestellt habe, ist, also wenn das so auf Tauschen beruhen sollte, das funktioniert, denke ich mal, auch gut auf einer recht niedrigen Ebene mit zum Beispiel Lebensmitteln oder mit zu sagen, ich flick dir deine Hose und du gibst mir 3 von deinen Äpfeln oder so nach dem Motto. Aber bei größeren Gütern, zum Beispiel jetzt hier das Frachtschiff oder das Auto, da kann man ja dann schlecht tauschen und deshalb hat sich ja sozusagen auch Geld entwickelt. Also ich frage mich gerade nur so, wenn ich jetzt ein neues Auto haben möchte, was es dann aber gar nicht geben wird, aber irgendwie muss es ja trotzdem, Sachen müssen ja auch gerade große Sachen trotzdem produziert werden, zum Beispiel aber auch Funkmasten, damit man irgendwie im globalen Austausch bleibt. Wie kann man dann das, gibt es da irgendeine Tauschmöglichkeit? Also sind es dann 50.000 Kilo Äpfel gegen ein Auto oder wie hast du dir das vorgestellt?
Ich würde inhaltlich vielleicht noch direkt eine Frage anschließen, wenn das nicht zu viel ist dann für dich. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, aber dein System oder deine Vorstellung von Lebenskonzept impliziert einen Menschen, der sehr solidarisch ist im Großen und Ganzen und nicht egoistisch, wie er von vielen Philosophen auch dargestellt wird und dass das quasi die Vorbedingung ist für dein System.
Ja, super spannende Punkte und Fragen und zu Recht auch erstmal so, hä, wie soll das eigentlich funktionieren? Und dann stellst du die Menschenbildfrage, mit der fange ich mal an. Ja, muss nicht dieser Mensch nicht schon fast perfekt sein, solidarisch, muss er nicht voll gut sein und so? Würde ich sagen, naja, ich glaube, der Mensch ist von Grunde auf weder irgendwie per se positiv noch per se negativ oder was für andere Binaritäten von altruistisch, egoistisch, schlecht, gut und noch aufmachen können. Ich glaube, der Mensch ist das, wie wir ihn organisieren, sozusagen, in Anführungsstrichen, wie wir das drumherum vor allem organisieren, also wie die Strukturen bilden, wie wir ihn als in einer Sozialisation überhaupt erst aufwachsen lassen. Das ist der Mensch. Und aktuell ist der Mensch logischerweise ein egoistisches, konkurrenzgetriebenes, wettbewerbsfähiges, wie auch immer noch Tier letztendlich, was versucht, die Ellenbogen auszufahren, um auf der Karriereleiter noch irgendwie hochzufahren. Anders geht es auch gar nicht eigentlich innerhalb dieser Struktur. Das ist das, was mir nahegelegt wird. Das ist der entscheidende Punkt. Es wird mir nahegelegt, unnachhaltig, unsolidarisch und so zu handeln. Das ist der, wie ich finde, entscheidende Punkt, den wir deutlich machen dürfen. Wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Flugzeug. Wenn ich jetzt nachhaltig von A nach B kommen möchte, und da komme ich fast schon auf deine Mobilitätsfrage, die du in der ersten Runde ja schon gestellt hast, ist der Punkt, naja, wenn ich von A nach B möchte, dann mache ich es mit dem Flugzeug. Das ist kulturell anerkannter, weil ich dann cool sagen kann, jetzt war ich auch mal um die halbe Welt gejettet und kann das auf Instagram toll posieren. Dann ist es meistens sogar noch ökologisch natürlich die unverträglichste Sache und gleichzeitig aber die zeitlich unglaublich ersparsamste, weil dann schaffe ich das auch in meinen 2 Wochen Urlaub, die ich jahresmäßig nehmen darf. Und zum Dritten ist es ökonomisch sehr viel günstiger, als jetzt das mit dem Segelschiff zu machen oder so. Das wäre viel, viel teurer insgesamt innerhalb unserer aktuellen ökonomischen Organisierung. Dass sich also deutlich zu machen ist, dass wir in einem Sozialisationsfeld sind, was uns nahelegt, konkurrenzgetrieben zu handeln. Es müssen im Grunde, um uns durchsetzen zu können. Wenn wir jetzt aber eine Struktur schaffen, die das mir nicht nahelegt, sondern mir nahelegt, eben solidarisch zu handeln, nachhaltig zu handeln. Ja, wo ist das Problem? Da muss ich nicht ein guter oder ein schlechter Mensch sein, sondern ich mache halt das, wie es mir nahegelegt wird. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und du hast zu Recht angesprochen, verschiedenste PhilosophInnen, keine Ahnung, nehmen wir Hobbes beispielsweise, Homo homini lupus est, Verzeihung, der Mensch ist des Menschen ein Wolf. Also wo ich denke, ja, kannst du ja einfach postulieren. Also das, genauso könnte ich jetzt postulieren, keine Ahnung, wie das dann auf Lateinisch heißen würde, Homo non lupus est oder sowas. Der Mensch ist des Menschen kein Wolf. Wow, großartig. Nur leider bin ich kein alter weißer Mann aus dem 18., 19. Jahrhundert, der dann in irgendwelchen Geschichtsbüchern und angeblichen politikwissenschaftlichen, philosophischen Rumgeplänkel in irgendwelchen Studien gelesen werden würde und dann, oh ja, das hat Hobbes gesagt, ja, dann müssen wir aber, ja. Jean-Jacques Rousseau hat gesagt, der Naturzustand des Menschen ist gut. Ja, lächerlich, also sorry. Ich glaube halt, er ist weder das eine noch das andere, er ist halt das, wie ich ihn füttere. Und gerade füttere ich ihn ganz schön destruktiv, ja. Ergo, lass uns versuchen, konstruktive Fütterungsmechanismen zu schaffen. Das meine ich nie mit Konditionierung nach Pavlov, blablablub, ein bisschen Name-Dropping hier und wissenschaftlicher Schnickschnack, sondern eher eben nach der Idee zu gucken, ist doch logisch. Wenn mir nahegelegt wird, so zu handeln, dann handle ich halt so, wenn die Struktur es mir vorgibt. Ist doch kein Problem. Aber hier wird es mir gerade eben genau andersrum erklärt. Das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt kommen wir kurz nochmal zu ein paar Fragen, die am Anfang bei dir aufkamen. Nur kurz und knapp auf jeden Fall. Ist der Punkt, dass zum einen nochmal zu unterstreichen ist, ich bin nicht für Tauschhandel, das wird manchmal missverstanden. Ich bin für eine tauschlogikfreie Gesellschaft, die eben genau das des Tauschens, des Reziproken, Geben und Nehmens entkoppelt endlich und sagt, nein, gib rein, was du reingeben kannst und nimm raus, was du brauchst, jenseits davon, was du reingibst oder rausnimmst. Also eben kein Tausch, keine 1000 Äpfel für ein Auto. Ja, eben genau dieses äquivalente Rechnen, dieses Aufgewiege, weg damit. Und dann sagt er, naja, aber Tobi, da hast du nicht aufgepasst, aufgrund des nervigen Tauschens eben, kam mir erst Geld, damit es einfacher wird, als universelles Koordinationsmittel. Und da kann ich sagen, von spannenden Anekdoten auch da berichten, bei der Bundesbank war ich damals eingeladen und zum neuen Geldmuseum in Frankfurt. Und da werde ich auch so in 360-Grad-Kino offiziell schnackend mit verschiedenen Leuten immer wieder ausgestellt. Das ist richtig witzig, 24 Stunden am Tag, ja, offiziell sozusagen. Und da steht auch, ja, woher kam denn Geld? Ja, weil Tauschen war zu nervig. Na, hab ich, als ich da eingeladen war und dann saßen wir da so ein paar GewattenträgerInnen zusammen, noch Workshop-mäßig gemacht mit denen. Und dann war ich so, ey Leute, das stimmt nicht, das wisst ihr auch. Oder? Wisst ihr das nicht? Und dann meinten sie, ja doch, stimmt, aber es ist noch nicht das aktuelle Narrativ. Also die Wissenschaft mittlerweile aus der Anthropologie, und das ist ja eine Wissenschaft, die sich mit Menschen in Menschheitsgeschichte, in Menschgemeinschaft auseinandersetzt und nicht die Ökonomie, die im Grunde einfach Sachen postuliert, wie damals übrigens Adam Smith, der das einfach mal in die Welt gebracht hat. Ja, wir haben Geld erfunden, weil Tausch so umständlich war. Und ja, wenn das so gewesen wäre, würde ich auch voll viel Geld sein, weil ich habe gar keinen Bock zu tauschen, das ist so nervig. Dann muss ich sagen, ein Stift gegen die Brille, nee, passt nicht ganz. Kann ich hier noch so ein Etui dazugeben oder brauchst du hier noch sowas? Oder. Und dann wird es umständlich, dann muss ich noch mit dir vielleicht irgendwie, Julian, gucken, was können wir nochmal tauschen, damit wir dann zusammenkommen oder so. Urumständlich, das brauchst du nicht. Aber wenn es so gewesen wäre, dann würde ich auch sagen, Geld ist doch geil. Ist es glücklicherweise nicht gewesen, auch wenn das eben die Ökonomie so postulierte erstmal. Anthropologie weiß, David Graeber ist da ganz schön zu lesen, 5000 Schulden, die ersten 5000 Jahre von David Graeber, der damals unter anderem Professor an der Yale University war, aktuell im London Goldsmith College, wo er nochmal nachzeichnet, wo kam denn eigentlich Geld her und wie ist das organisiert und strukturiert worden überhaupt und gestaltet. Und es hat viel übrigens mit Militär und Schulden zu tun. Nur das kurz und knapp. Jetzt kommen wir zu dem Punkt aber, wie können wir dann in Anführungsstrichen technisierte Sachen machen? Ja, wo es nicht so leicht ist wie eine Banane, ein Kaffee oder ein Kakao. Ja? Da gebe ich dir vollkommen recht. Da brauchen wir auch andere Strukturen. Und meine Idee ist nicht, technophob zu sagen, nein, das, was wir hier gerade nutzen, auf keinen Fall mehr oder sowas, kommunizieren nur noch über Rauchzeichen oder irgendwie, indem wir gemeinsam uns zufälligerweise irgendwo begegnen, Quatsch. Es braucht eine gewisse technischen Standard, definitiv, den können wir uns angucken in gewissen Lebensbereichen, für die es wirklich sinnvoll und interessant ist. Da würde ich unter anderem den Gesundheitssektor natürlich als wichtigen reinbringen, definitiv. Dann wäre ich dabei, auf jeden Fall auch zu gucken, wie kommen wir mit der Kommunikation einher, da braucht es auch einen gewissen technischen Standard. Und im dritten Moment so allgemeine Infrastruktur, wie beispielsweise die Frage nach Mobilität. Viele andere technische Gadgets aber und angebliche Errungenschaften, für was? Oder auf jeden Fall mal in Frage stellen. Und vor allem in Frage stellen, in welcher Art und Weise wir es gerade nutzen. Und das auch in den drei von mir gerade skizzierten Bereichen. Wenn wir als Infrastruktur auch die Frage nach Mobilität sehen, sehen wir heute eben, dass rund 50 Millionen zugelassene Autos auf deutschen Straßen sich bewegen. 50 Millionen zugelassene Autos, bei übrigens noch nicht mal so vielen Menschen mit einer Fahrerlaubnis, sitzen, also 23 Stunden am Tag stehen die still. Und wenn sich diese eine Stunde am Tag bewegen, diese Autos durchschnittlich, sitzen gerade mal 1,3 Menschen drin. Also einen unglaublichen Überfluss. Da also mal auch zu fragen, was brauchen wir da eigentlich wirklich? Könnte schon mal drastisch reduzieren, das, was wir überhaupt an technischen Standard, an Ressourcen auch bräuchten. Und dann über nicht geplante Obsoleszenz unterliegender Technik, also künstlicher Veralterung im Grunde, was ja gemacht werden muss einfach, um Profite zu schaffen. In den 1920er Jahren haben sie dann gemerkt, nachdem sie Waschmaschinen und Co. sozusagen verkauft haben, und merkten sie, oh Mist, die halten jetzt irgendwie 30, 40, 50, von mir aus auch 60 Jahre. Dann haben wir die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre keine Absatzmärkte. Ah ja, da brauchen wir also, tatsächlich war sogar eine Idee mal, im Printers Inc. wurde das diskutiert, damals, ob es nicht Geräte ein amtliches Ablaufdatum haben sollen. Oder nach 2, 5, 10, wie viel Jahren auch immer, du dein funktionierendes Gerät vor Waschmaschine zum Beispiel zu einer amtlichen Behörde sozusagen bringen musst und dann dir ein neues kaufen musst. Also wie natürlich immer wieder in Logik der Marktgesellschaft und der Konkurrenzgesellschaft, der kapitalistischen Normalität von Profitwahn und Wachstumsgesellschaft, immer wieder sowas natürlich erdacht wird. Das ging natürlich nicht durch, klar, das war sofort verworfen, glücklicherweise. Aber das nicht mal deutlich zu machen sozusagen, in welcher Gesellschaft wir da leben, und so geht es eben nicht, meines Erachtens nach. Wir brauchen nicht geplante Obsoleszenz, die heute eben über künstliche Veralterung gemacht wird. Komisch, dass nach 2 Jahren der Akku nicht mehr funktioniert, bei fest eingebautem Akku im Handy, doof gelaufen, ne? Dann musst du das Gerät wegmachen, obwohl noch alles tadellos funktioniert. Der Akku vielleicht ein bisschen schwach ist, okay.
Aber wer produziert diese Technik? Das ist ja schon, also ich meine, klar, man braucht das nur, man nicht, also klar, man überlegt sich, was braucht man denn wirklich, aber am Ende zum Beispiel, wenn man jetzt ganz klar sagt, das ist ja schon aufwendig zu produzieren, gerade wenn man das in einer sehr geringen Stückzahl macht, also deshalb finanziell lohnt sich das dann, so natürlich kapitalistische Sichtweise, das in einer großen Stückzahl zu produzieren, ne? Aber wer produziert dann zum Beispiel noch ein, nehmen wir jetzt das Beispiel, vielleicht ein Auto oder vielleicht selbst ein Radio sozusagen, ne? Also irgendwie in der Richtung.
Definitiv. Da bin ich voll bei dir. Das ist eine spannende Frage. Die Frage ist, wer macht's heute?
Heute machen das Leute, die schlecht bezahlt werden in großen Firmen.
Genau, Menschen, die dazu gezwungen werden, über das Diktat des Geldes im Grunde versklavt werden zu dürfen, für uns. Kein Problem. Wir haben keinen Bock auf die Arbeit, aber naja, die Sklavinnen irgendwo im Osten, Süden, wo auch immer, in den Ländern des globalen Südens, die wir ausbeuten dürfen, so what? 65 Sklavinnen sind es übrigens, die wir uns halten, weltweit, global, pro Person hier in Deutschland. Der Punkt ist trotzdem richtig, genau, wer macht das dann? Und ich würde sagen, also so wie es heute gemacht wird, kann es ja eh nicht sein. Das heißt, wir dürften beide darüber mal nachdenken oder alle drei oder am besten sogar alle, die hier zuhören. Ja, wie sollten wir das eigentlich mal anders organisieren? Weil heute ist es eigentlich eine Frechheit, wie produziert wird. Und dann wird noch nicht mal so produziert, dass den Menschen noch die Produktionsmittel gehören und sie sich wenigstens nur selbst ausbeuten, sondern sie werden noch ausgebeutet für andere Kapitalinteressen. Also wie absurd ist das Ganze? Kurz und knapp sage ich zum einen, wir brauchen ja viel weniger. Das ist ja schon mal das Schöne, die Nachricht sozusagen, dass wir eben nicht mehr in Fabriken kommen, um dann irgendwelche Wecker zu produzieren oder sagen wir Radios, um ein Beispiel zu bleiben, was nach 5 Tagen kaputt geht oder von mir aus auch erst nach 5 Jahren, damit ich dann wieder weiter produzieren muss und so. Also im Grunde ich mir eine unendliche Arbeit beschere, was ja absurd ist. Auch diese 8-Stunden-Tage, absurd. Wer sagt das? Das ist nicht Gott gegeben. Das machen wir uns gerade selber. Weil wir aber auch immer weiter, schneller, höher, besser. Der Punkt also kurz und knapp ist, dass das tatsächlich Menschen machen werden, die zum einen Bock darauf haben. Das ist die allererste, wichtigste Sache. Und ja, Menschen haben auch manchmal Bock, sowas zu machen. Das können wir uns gerade nicht vorstellen. Aber also zum Beispiel, um es jetzt mal ein bisschen basaler zu machen, so Brot backen zum Beispiel, würden wir auch sagen, ah nee, nachts rum aufstehen oder sowas und dann irgendwie für irgendwelche anderen Leute Brötchen und Brot backen. Nee, auf keinen Fall, das ist nicht meine Sache. Da glaube ich sehr stark an die Diversität der Menschen. Die haben unterschiedlichste Fähigkeiten, Talente, Bedürfnisse. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, nachts irgendwie was zu machen, weil ich bin eine unglaubliche Frühaufsteherin. Ich kann gar nicht nachts, es ist einfach voll dir graus. Also, und andere sagen, pff, ich kann eigentlich nur nachts. Ja? Also da auch die Diversität wieder zu schätzen und nicht sie einzufärchen in einen Arbeitstrakt sozusagen, der vorgibt, angeblich ist es so normal, natürlich notwendig. Und wenn wir merken, okay, in einer Gesellschaft, wo freie Menschen in freien Vereinbarungen sich organisieren, kriegen wir die Vereinbarung nicht hin, dass das, was wir eigentlich gemeinsam brauchen, nicht produziert wird, ja, dann müssen wir irgendwie anders dazu kommen. Wir losen aus, was auch immer noch für kreative, spannende Positionen wir uns da entdecken können. Aber heute machen wir das, ohne darüber nachzudenken, indem wir sagen, okay, das würde vielleicht in einer befreiten Gesellschaft nicht produziert werden. Ja, dann halten wir uns heute Sklavinnen dafür. Und ich würde sagen, das ist eine noch viel miesere Antwort.
Vielleicht nochmal kurz, um auf die Natur des Menschen zurückzukommen. Wie ist das mit einem Justizsystem? Also wenn man das nicht organisiert bekommt, gibt es keine richterlichen Aktivitäten quasi und keine Verurteilung, die Menschen, die eben dann nicht solidarisch handeln.
Also da bin ich auch voll bei dir, dass auch einer Gesellschaft, die dir nahelegt, solidarisch und nachhaltig zu handeln, es Menschen geben wird, die nicht solidarisch und nicht nachhaltig handeln. Es gibt ja auch heute Menschen, die in einer Gesellschaft, die dir nicht nahelegt, nachhaltig und solidarisch handeln, trotzdem nachhaltig und solidarisch handeln. Können Quatsch, aber kurz und knapp. Auch da wieder nur, hast du recht, dass das natürlich ein ganz anderes Verständnis auch von Gerechtigkeit, von wie wir mit Menschen umgehen, zur Grundlage haben muss unbedingt. Also mein Ziel ist eigentlich, eine herrschaftsfreie Gesellschaft anzustreben, in der wir nicht die Möglichkeit haben zu sagen, du bist böse, du gehörst weggesperrt. Und ich möchte nur kurz versuchen, die Kritik an den bestehenden Verhältnissen deutlich zu machen, um dann abzuleiten, dass es eh keinen Sinn ergibt. Und wie wir das anders machen, gibt es ein paar Vorschläge. Okay, kann ich 2, 3 vielleicht kurz annennen, aber das ist jetzt aus meiner Perspektive nicht das vor allem Entscheidende. Kurz und knapp also müssen wir uns heute angucken, wenn du sagst, naja, aber irgendwie, wer wird denn dann noch verurteilt oder sowas, oder ist das nicht so? Heute machen das eben Gerichte. Du wirst vor Gericht gestellt, wenn du von irgendwem angezeigt wirst, erstmal als beschuldigte Person, du bist ja noch nicht offiziell dann die Person, die auch verurteilt ist, sondern erstmal bist du nur beschuldigt, dann kommst du vor die Instanz Gericht und dann wird irgendwie versucht, in einem mehr oder weniger fairen Prozess daraus deutlich zu machen, ist diese Beschuldigung jetzt eben der Wahrheit entsprechend angeblich oder nicht. Und wenn sie das ist, wirst du eben verknackt. Der Punkt ist, dass heute, weil das Argument ja immer wieder kommt, warum wir Knäste haben, ja, aber die bösen Menschen, die vergewaltigen und Morde begehen und was auch immer noch. Verstehe ich, dass wir da vor Angst haben und da brauchen wir Strukturen. Das meiste, was aber hinter Gittern sitzt an Menschen, sitzt dort, weil es Eigentumsdelikte begangen hat. Also weit über 90% sitzen dort, weil es irgendwas mit Eigentum anderer gemacht hat. Sei es, weil es vermehrt frei gefahren ist, schwarz gefahren würde man das Menschen nennen, weil sie sich das Ticket nicht leisten konnten. In Berlin gibt es einen Knast. Da sitzen 1/3 der InsassInnen drin, weil sie zum 2. oder 3. Mal ohne Fahrschein gefahren sind. Also wie absurd. Das kostet die SteuerzahlerInnen 120 Euro am Tag pro Person. Für ein Entgelt, was 60 Euro gewesen wäre offiziell, oder halt sogar das Ticket am Ende nur für 3 Euro irgendwas. Ja? Also wie absurd, wir uns hier eine Struktur aufbauen, wo Foucault zu Recht sagen kann, eigentlich sind Knäste die Universitäten des Verbrechens. Eigentlich lerne ich das da erst und fange an sozusagen und dann geht es natürlich weiter. Zu Recht auch, weil ich sowas von stigmatisiert werde. Und da macht tatsächlich die Justiz, das angebliche Gesetz, was vor allen Menschen gleich ist, einen großen Unterschied. Und zwar zwischen der Person, die reich ist, und der Person, die nicht reich ist. Denn eine reiche Person würde nicht auf die Idee kommen, nachts beispielsweise im Bahnhof schlafen zu wollen, wo es aber nicht erlaubt ist. Die reiche Person würde nicht auf die Idee kommen, in den Supermarktladen zu gehen und natürlich einiges mitgehen zu lassen, weil es einfach Hunger hat. Und. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Unterschied, den wir uns auch wirklich, wie ich finde, einfach mal nähern sollten.
Ja, ja, also diese Kritik an dem Justizsystem zum Beispiel auch für Schwarzfahren, dass man ins Gefängnis kommen kann, das teile ich komplett mit dir. Aber prinzipiell jetzt so ein bisschen größer gefasst, ist ja schon so ein bisschen das Problem, so ich denke mal die Entwicklung. Also so, ich glaube, du berufst dich ja so ein bisschen darauf, dass wenn der Mensch anders sozialisiert wird, dann funktioniert dein System. Aber die Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, wie kommen wir dahin? Also ich glaube auch zum Beispiel, dass das System, herrschaftslose System, das muss zum Beispiel, ich denke mal so auf einer kleinen Ebene kann man das jetzt schon, also ich meine, so wie du lebst, das funktioniert ja schon in so einer Art Kommune oder so. Aber das Problem ist zum Beispiel, das müsste ja dann global funktionieren, ne? Und weil wenn man zum Beispiel dann einen Staat hat, der schon diktatorisch geführt wird oder so, der wird sich dann wahrscheinlich dann anfangen, sich weiter auszubreiten, weil er sozusagen eine größere Macht oder hat. Aber wie denkst du oder wie stellst du dir vor, dass wir sozusagen dorthin kommen, wo du das gern hättest?
Vielleicht nochmal daran anknüpfen und um auch einen aktuellen Bezug nochmal herzustellen. Derzeit wird ja viel in den Medien auch diskutiert, wie man jetzt die Wirtschaftsleistungen oder Zahlungen, wie man die verteilen kann, an welche Firmen am besten und auch wenn man so will, wie jetzt ein ökologischer Wandel vollzogen werden kann. Wo wären da deine, wie würden deine Ansätze aussehen und wo würdest du genau anfangen?
Dann fange ich vielleicht bei der konkreten Frage an, um dann eher ins Abstrakte zu kommen, mit der Frage nach dem allgemeinen Transformationsweg, der ja durchaus ein bisschen nebulöser vielleicht erstmal ist, als jetzt die Frage ganz genau, was können wir aus Corona lernen, was können wir mit der Krise vielleicht versuchen, an doch transformatorischen, emanzipatorischen Potenzial zu sehen. Also zum einen, es gibt da natürlich viel zu mehr noch zu sagen, aber zum einen ist vielleicht tatsächlich der Ruf nach einem bedingungslosen Grundeinkommen gerade eines der doch vielleicht vielversprechendsten Alternativen und Ideen, die stattfinden. Die Idee also zu sagen, wir müssen eben Existenz von Tätigkeit entkoppeln. Wir dürfen nicht an Lohn gebunden überhaupt erst die Existenz ermöglichen. Das heißt, ich muss mich jederzeit verwerten in der aktuellen Gesellschaft und darf nicht einfach so leben und nicht dann beitragen, worauf ich wirklich Lust habe, sondern muss irgendwas annehmen. Also wie ineffizient das auch ist, das müssen wir uns mal vorstellen. Ja? Wir sagen, das ist also effizient, aber wir verheizen so viel Talent. Menschen, die, keine Ahnung, was wunderbar beitragen könnten, müssen dann irgendwas machen, was sie selbst als Bullshit-Job sehen. Um nur ein Beispiel zu nennen, allgemein. Und damit komme ich zu einem anderen Punkt, neben der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens oder am liebsten sogar bedingungsloses Grundauskommen, dass wir Infrastrukturen bereitstellen, was ja auch passiert ist in der Corona-Krise tatsächlich, dass im Grunde der öffentliche Nahverkehr frei war. Also er wurde zwar kaum noch benutzt von irgendwem, aber es gab keine Kontrollen und so weiter und so fort. Ja? Also das sich deutlich zu machen, ich würde lieber tatsächlich statt eines bedingungslosen Grundeinkommens ein bedingungsloses Grundauskommen, was bedeutet, ich möchte nicht erst Geld haben, um es dann auszugeben für das, was ich brauche, sondern ich möchte direkt die Ressource haben, die ich brauche. Wohnraum, Mobilität frei, Essen und noch ein paar andere Punkte natürlich. Gesundheitsversorgung legen, logischerweise. Aber gut, wir können auch erstmal mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gehen und da ist natürlich der Ruf gerade groß. Die Petition online, fantastisch, die jetzt gerade dann zu diskutieren sein wird, ist doch fantastisch, dass das anfängt jetzt. Und nochmal doch einen großen Schub bekommen hat an der Stelle. Und dann natürlich damit, klar, eine Absage erteilen, Lufthansa, VW und Co. Und nicht sagen, hey Leute, das kann doch nicht sein, ihr schüttet Millionen, Milliarden Dividenden noch aus als Konzerne. An irgendwelche Kleinfamilien letztendlich, die euch zufälligerweise im Eigentum sind. Geht's noch? Und der ArbeiterIn sagt, ja, macht mal Teilzeit. Ey, Alter, ich meine, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Das ist doch unvorstellbar eigentlich, ja? Dass dann Großkonzerne sagen, sorry, jetzt müsst ihr mich halt halten. Also, und die kleinen und mittelständischen, auch vor allem die Solo-Selbstständigen, also wäre ich nicht in einer gemeinsamen Ökonomie, mir wurde von März bis Juni 70 Vorträge abgesagt. Also normalerweise wäre ich jetzt bankrott, wenn ich nicht in der solidarischen Struktur leben würde. Das sich mal deutlich zu machen, ist wichtig. Und da bin ich ja nicht die einzige Person. Ich bin noch hart privilegiert an der Stelle. Kurz und knapp also sehen wir da die Möglichkeit, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Darüber hinaus noch auch, wie ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, sehen wir die Möglichkeit, Bullshit-Jobs zu entlarven. Oder vielmehr zu sehen, was eben keine Bullshit-Jobs sind. Und das uns jetzt mal wirklich zu streiten darüber. Was brauchen wir als Gesellschaft? Und der dritte Impuls, der aus der Corona-Krise entsteht und den ich für sehr wichtig halte und transformatorisch ist, aha, wenn wir wollen, geht's. Und leider das Wollen ist gerade ein Müssen, aber trotzdem, es geht ja auf einmal. Wir können stark zurückfahren. Wir können unglaublich entschleunigen auf einmal. Wir müssen nicht mehr um die halbe Welt jetten nach Singapur, um dann da irgendwie eine halbe Stunde ein Business-Meeting zu machen, um dann wieder zurück zu uns zu langweilen. Und dabei eine CO2-Bilanz aufzuweisen. Alleine Bill Gates hat, glaube ich, eine CO2-Bilanz durch seine Flüge alleine von, ich glaube, 38 Menschenleben im Jahr, die er einfach mal so verheizt. weil er, ich glaube, 350 Stunden im Flugzeug im Jahr verbringt oder so. Irgendwo habe ich die Statistik mal aufgeschnappt. Könnt ihr aber kritisch alles nachlesen oder nochmal recherchieren, ist mir wichtig. Aber so Pi mal Däumchen mag das stimmen. Also was soll das? Also da mal viele Grundfesten mal wieder in Frage zu stellen. Und damit ja auch, also die Frage, die ihr auch gerade gestellt habt, jetzt wo die Bundesliga wieder vielleicht anfangen soll, dann wenigstens vor Geisterstadien, aber durchaus dann die Frage gestellt wird, naja, 25.000 Covid-19-Tests bräuchte die Bundesliga dann sozusagen für ihre Saison. Ach so, aber das Pflegepersonal kriegt kaum was oder gar nichts eigentlich. Also was für Prioritäten setzen wir eigentlich hier gerade? Ja? Und darüber lasst uns streiten. Darüber lasst uns in den Austausch gehen. Und da sind wir schon beim ersten ganz wichtigen transformatorischen Punkt im Allgemeinen. Wir sollten anfangen, darüber nachzudenken, aber auch in den Austausch zu gehen, darüber zu streiten, wie könnte diese andere Gesellschaft aussehen. Der andere Punkt ist auch Widerstand leisten. Definitiv. Sand im Getriebe zu sein, Zucker im Tank der bestehenden Verhältnisse, sich jenseits von Markt und Staat zu organisieren. Beispielsweise, um nur einen Schauplatz zu zeigen, Hambacher Wald. Der Hambacher Wald, als ich 2012 das erste Mal dort war, waren wir noch verunglimpft alle als irgendwelche linksradikalen GewalttäterInnen, AnarchokommunistInnen, komische Leute, was auch immer da einem vorgeworfen wurde. Kriminelle. 6 Jahre später, im Herbst, hätte ich nie mehr erträumen lassen, dass wir 2018 also schaffen, einen Monat lang ein unglaubliches Schaufeld stattfinden zu lassen, mit jedem Tag Tagesschaubericht und überhaupt medialer Hotspot, ein Symbol der Klimagerechtigkeitsbewegung, der dann am Ende am 5. Oktober durch den richterlichen Beschluss dann doch im Grunde gewonnen wurde erstmal. Also widerständig sein ist ganz wichtig. Und im dritten Moment nicht nur widerständig sein, etwas dagegen zu machen, nicht nur zu gucken, wie können wir das jetzt irgendwie besser vielleicht erdenken, sondern auch konkret werden zu lassen, es ausprobieren, zu experimentieren. Weil wir alle Kinder des Kapitalismus sind. Das ist nicht so leicht. Und weil ich hier gerade Momo liegen habe, zufälligerweise, ist vielleicht auch spannend, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer und alles dazwischen noch sich erinnern, ist Beppo der Straßenfeger, oder Kehrer heißt er da, glaube ich, offiziell, ein ganz spannender Mensch, um in einer Anekdote deutlich zu machen, die ich, wenn ihr mögt, kurz mal vorlesen mag, für die ZuhörerInnen, wo nochmal deutlich wird, boah, das hört sich alles noch so viel an, ne? Diese utopische Gesellschaft, dieses Jenseits von Arbeit, Eigentum, Geld, Tauschlücke, boah, Alter, wo soll man da anfangen? Das schaffen wir doch nie. Ja, wir sind auf einer ganz anderen Ebene gerade. Und da hat Beppo uns weise Worte zu sagen. Siehst du, Momo, sagt er dann zum Beispiel, es ist so. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang. Das kann man niemals schaffen, denkt man. Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort. Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst. Und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken. An den nächsten Atemzug. An den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte, dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie. Und man ist nicht aus der Puste. Er nickte vor sich hin und sagte abschließend, das ist wichtig.
Die meisten guten Sachen sind ja schon längst gesagt worden. Ja? Man muss sie einfach nur finden. Genau.
Vielleicht noch eine Frage. Jetzt zuhören auch und auch die da draußen quasi, die so ein bisschen deine Vorstellung teilen, Lust haben, auch so ein bisschen so zu leben wie du, beziehungsweise irgendwie wissen wollen, was sie konkret machen können. Weil dein Konzept ist ja momentan noch so, dass du quasi von den Missständen unserer Gesellschaft oder von unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem lebst und das Essen isst, was aussortiert wird, was weggeschmissen wird, mit den Autos mitfährst, die momentan auf der Straße rollen. Was ist für den Menschen, die das so sehen wie du?
Danke dir für die Abschlussfrage, die schöne. Also im Grunde würde ich sagen, bildet Banden. Organisiert euch. Werdet gemeinsam aktiv. Denn alleine geht das nicht. Es braucht Schritt für Schritt die, hey, umeinander kümmern und lasst uns füreinander da sein. Lasst uns versuchen, gemeinsam die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Denn am Ende muss sich alles ändern. So geht's nicht weiter. Das ist ganz klar. Erich Mühsam sagt so fantastischerweise, warum das Dach neu flicken, wenn das Fundament morsch ist. Und ich finde, er hat da ziemlich recht. Also es geht darum, im Grunde alles zu verändern. Und im Grunde auch so ist meine Empfehlung vielleicht, wenn es überhaupt eine geben darf, 3 Tipps. Der erste, glaube niemals an eine 3-Tipps-Liste von irgendeiner Person, die glaubt, dir eine 3-Tipps-Liste sagen zu können. Tipp 2, stell Fragen, Machtfragen, Sinnfragen. Was brauche ich eigentlich wirklich? Warum leben wir in einer Gesellschaft, die herrschaftlich sich organisiert, also der Herrschaftslogik unterliegt? Wo muss ich mich verwerten? Warum möchte ich das? Und zum Dritten eben genau Banden bilden, zusammenkommen, zu gucken, hey, was macht das mit dir? Wie geht's dir damit? Was brauchst du, damit wir gemeinsam hier kämpfen können? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und so versuche ich das auch, Schritt für Schritt, mal mehr, mal weniger, mit dem, wo ich denke, wow, perfekt, aber anzufangen, das ist entscheidend. So bauen wir gerade ein neues Projekthaus auf, ganz in der Nähe von Göttingen, und versuchen da dann so ein Projekt- und Seminarhaus mit Projektwerkstatt und verschiedenen anderen schönen Möglichkeiten, damit Menschen sich organisieren können, gemeinsam Projekte gestalten, Kampagnen, Aktionen, wie auch immer, gestalten.
Das war dann ein guter Abschluss, finde ich. Dann bedanken wir uns bei dir. Und
ja, vielen Dank für den spannenden Input. Also nehmen, glaube ich, viele was mit nach Hause, wenn sie nicht schon eh zu Hause sind.
Das war's so zum Interview. Wir hoffen, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und dass es euch auch gefallen hat. Und wir würden uns auch sehr über Feedback freuen.
Und wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr erreicht uns über Instagram oder Facebook oder per Mail.
Ciao, lieber.
Ciao.
Das habe ich so gestellt. Das war's. Ciao, lieber.
Ciao, Julian.
Ciao, Leute.